Ich suche auf dem Papier Irritation und ich will mich ja selber überraschen. Also ich will eigentlich, arbeite ich nur, um mich selber zu überraschen. Das ist eigentlich mein gesamter Motor, ne? Die Selbstüberraschung.
Sagt Cornelia Schleime, die ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? In ihrem Atelier im Ruppiner Land getroffen habe. Ich habe mit ihr über ihr Aufwachsen in der DDR, über ihre Kunst und über die Schönheit der Einsamkeit gesprochen. Und wie immer in diesem Podcast habe ich die Frage gestellt, was macht ihre Kunst in diesem Sommer 2024?
So, also die Kunst geht wie den letzten Sommer und den Sommer davor geht sie ins Wasser. Weil im Sommer bin ich auf meinem Bootshaus und das steht mit vielen auf dem Wasser. Ich hatte früher auch mal ein Boot, da habe ich auch viele Zeichnungen gemacht. Und ich merke, das verändert sich sehr, wenn man auf dem Wasser, im Wasser ist, weil ich lasse das Papier vorher ins Wasser. Und dann hat das nämlich eine ganz andere Saugfähigkeit.
Das wird dann ein Aquarell?
Richtig, mit Aquarell und mit Tuschen arbeite ich. Und aber hat dann nichts mit dieser, weiß ich was, Wasserwelt zu tun. Ich mache trotzdem meine eigenen Erfindungen darauf, aber es geht ja mir auch immer sehr um den Malprozess, ob der noch irgendwie was anderes mit sich bringt. Und ich glaube, dass aber unterbewusst das Wasser schon eine Rolle spielt. Also man ist sehr entschleunigt und ich muss sagen, mein Arbeitsplatz ist unglaublich klein dort.
Das heißt, das Wasser geht ins Papier hinein und dann wird das Papier wahrscheinlich etwas wellig.
Nee, das wird nicht wellig. Also man tut es richtig reinhalten und zieht es dann wieder hoch und legt es sofort auf den Tisch mit der Wachstuchdecke. Also wellig wird es nicht. Ich tropfe das sogar so ein bisschen ab. Aber wenn ich dann mit einer Feder reingehe, verläuft es teilweise. Aber da, wo die Feder sich ins Papier macht, bleibt es eine scharfe Kante, aber die Ränder verlaufen so. Und beim Bootshaus ist es ja ein kleiner Tisch, das ist ja jetzt auch nicht so groß. Und da merke ich, verändert sich die Kunst auch, weil man viel mehr ins Innere geht, viel konzentrierter arbeitet, überhaupt nicht abgelenkt ist. Ja. Es ist ja dann nur noch die Frage der inneren Konzentration, was man da aufs Papier bringt. Und ich bin ja komplett frei. Ich habe ja keine Konzepte. Also ich gucke und fange einfach an. Und dann entwickelt sich's.
Ich stelle mir jetzt vor, Sie sind im Bootshaus, haben ein nasses oder feuchtes Stück Papier vor sich und malen mit Aquarellfarben, aber auch mit Feder. Feder ist ja nicht für Aquarell. Das ist dann Tusche oder?
Ja, da Tusche, Aquarell. Also bei Tusche und Aquarell mische ich, aber die Feder ist natürlich wichtig. Ich bin ja nicht die Aquarellistin. Sowas interessiert mich nicht. Also so wie, weiß ich was, Frauen, die schöne Blumenbilder oder Landschaften. Die Landschaft interessiert mich auch nicht. Also um drin zu leben, aber nicht um die unbedingt zu malen. Nein, diese Feder hat ja eine Härte. Und damit gehe ich natürlich in die Kontur. Und also ich liebe ja die Gegensätze von Härte und Weichheit. Und das genau schaffe ich da auf dem Aquarell. Ne, also nicht so, es geht weg vom Kopf. Das ist ja das, was ich auch anstrebe. Mich komplett leer zu machen, das ist ja eigentlich meine Absicht. Mich innerlich leer zu machen und eigentlich nur noch so diesem Instinkt oder wie man es nennt, folgen, ja.
Also es sind hybride Wesen, das kommt mir auch bei den großen Gemälden, sieht man es ja oft bei ihnen, ob das Vögel sind oder Tiere, die teilweise an einer menschlichen Figur sind, aber auch so teilweise zur menschlichen Figur werden. Man weiß nicht genau, sind es jetzt zwei Wesen oder ein Wesen. Und das ist jetzt bei den Aquarellen, die ich hier sehe, noch viel stärker, dass das verschmolzen ist, die Figur mit dem Tier, die menschliche Figur mit dem Tier.
Es ist so, also was ich ja toll finde, sind Verwandlungen. Ne? Und also so, selbst wenn man den Prozess einer Verwandlung anhält, die Verwandlung ist noch nicht vollendet, und man macht einfach eine Stopptaste. Ja, und dann ist so dieses Halbe, also halb Mensch, halb Tier. Also mich interessiert auch gar nicht, weil ich werde dann oft gefragt, ob ich mich mit der Geschichte oder griechische Mythologie oder sowas, überhaupt gar nicht. Ja. Also es sind eher dieses, dass ich so eine Stopptaste drücke, unten sind Beine, oben ist ein Tierkopf. Also ich suche auch auf dem Papier Irritation und ich will mich ja selber überraschen. Also ich will eigentlich, arbeite ich nur, um mich selber zu überraschen. Das ist eigentlich mein gesamter Motor, ne? Die Selbstüberraschung.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Anfängen, wie sind Sie eigentlich Künstlerin geworden? War das schon als Kind ein Wunsch oder wie kam es dazu, dass Sie Künstlerin geworden sind?
Also es war so, ich bin Einzelkind und hatte da mein Kinderzimmer, habe mir immer Geschwister gewünscht, die hatte ich aber nicht. Und irgendwie in diesem Einzelzimmer habe ich in meiner eigenen Welt gelebt. Ja, ich bin auch ein sehr verspieltes Kind gewesen. Weiß ich was, mit Puppen und Teddys und Ärztin gespielt. Und dann aber irgendwann fing es an dann mit meinen Zeichnungen. Und dann kam aber hinzu, dass ich in der Schule, also was so, da war ich nicht besonders gut, was, weiß ich was, Mathe, Chemie, Physik und Russisch anging. Immer so die Note 3. Aber Zeichnen hatte ich immer eine 1, Sport hatte ich immer eine 1. Und irgendwann mal sagten meine Eltern, naja, die wird sicherlich irgendwas, wird die mit Kunst machen. Und dann mein Vater, dem schwebte vor Fotografie, aber in Physik war ich auch so knapp zwischen 3 und 4. Aber meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich irgendwie Nachhilfelehrer kriege, weshalb ich ein wahnsinniger Prüfungstyp war. Das heißt, bei den Prüfungen habe ich alle meine Zensuren um eine Zensur verbessern können. Also auch bei mündlichen Prüfungen war ich ganz gut. So. Aber da fiel das dann mit der Fotografie weg, weil eben Physik und Chemie war für mich auch. Und Mathematik, das war Horror. Ne? So, und dann war das irgendwie klar, dass die Eltern auch meinten, naja, irgendwas mit Kunst. So. Und dann war es so, dass beim Fernsehfunk sozusagen hatte ich mich beworben für ein Maskenbildnerstudium. Aber die Grundvoraussetzung war, dass man vom Fernsehfunk erst Friseur lernt und sich dann in Dresden bewirbt zu diesem Maskenbildnerstudium. Und das war ein Fachschulstudium. Ich hatte kein Abitur, aber mit diesem Fachschulstudium ist es mir dann später auch gelungen, ein Hochschulstudium zu bekommen. Und das war aber eine Unterabteilung der Kunsthochschule in Dresden, also eine Fachabteilung. Und dann sagte meine damalige Professorin für Maskenbild, die sagte schon, Frau Schleime, ich sehe Sie noch woanders, also sprich in einer Grafikmalerei. Denn ich hatte dann auch die Nase voll von diesem Parfümgeruch und dann haben die uns immer ins Dresdner Theater geschickt, dann sollten wir da irgendwie Lockenwickler sortieren. Und dann habe ich aus Wut die ganze Lockenwicklerkiste da an die Wand gehauen und sagte, das kann doch nicht wahr sein, also wieso soll ich hier, ich studiere Maskenbild, wieso soll ich Lockenwickler sortieren, ja. Und dann hat das geklappt mit diesem Hochschulstudium. Aber wie gesagt, gezeichnet oder gemalt, mir da meine Welt geschaffen. Aber ich glaube, die allererste Sache, die ich gemacht habe, als Kind habe ich natürlich schon gezeichnet, im Religionsunterricht. Meine erste im katholischen Religionsunterricht, das Paradies. Große Tiere, kleine Tiere, die Arche Noah. Also da erinnere ich mich jetzt dran, dass da so das Erste war. Aber sagen wir, dieses Bewusste war irgendwie mit diesem einen Freund, der mir dann irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, mit dieser Trennung. Und da fing ich dann etwas mehr an. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, wie Sie das Paradies malen mit der Schlange, auch mit den Tieren natürlich.
Das war auch so voll, ne? Also so ist ja auch das, was ich heute noch liebe eigentlich, diese Opulenz, ne? Also ich liebe nicht die Magersucht, ja. Also ich liebe das Opulente, also wenn man ruhig alles rauslässt, ja. Lieber alles rauslassen und dann reduzieren. Also ich sage mal, wo vorher nichts ist, kann hinterher nichts abstrakt sein, ja. Also Abstraktion finde ich gut, aber es muss vorher, müssen ja viele geistige Prozesse ablaufen, bevor man dann genau weiß, was man wegnimmt. Arnold Freiler hat ja auch mal so schön irgendwie gesagt, ich negiere bei den Übermalungen, ich negiere alles Lokulische. Das fand ich toll. Ja, ja.
Also das heißt, Sie haben dann an der Akademie in Dresden angefangen, Kunst zu studieren, nachdem Sie die Maskenbildner-Ausbildung absolviert hatten. Sie haben sich da Welten eröffnet am Kunststudium oder war das restriktiv?
Nee, da haben sich nicht Welten eröffnet. Also ich hatte damals einen älteren Freund, den Dieter Goltsche, also auch, er ist jetzt weit über 80 oder 90. Und der kam mich immer besuchen und wir haben sehr viel Freiluft gemacht, ne? Also vor der Natur gearbeitet, sowohl regelmäßig vor Modellen, immer wieder Modelle gehabt und dann eben auch vor der Natur mit Landschaften so. Und der sagte zu mir immer, also den habe ich auch wie so einen Mentor gesehen, ne? Und der sagte zu mir immer, du brauchst das gar nicht. Und der war toll, also weil der hatte eine sehr flächige Auffassung und hatte was Französisches, auch die Franzosen gelesen und alles. Also er war so ein Weltbürger, während der Rest da der DDR und der Professoren, die ja was unglaublich Piefiges hatten. Ne? So, also das war so ein Weltbürger, der Dieter Goltsche. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, du pass auf, Dieter, aber ich brauche das. Ich brauche ja eine Struktur. Ich brauche ja Menschen um mich rum. Das heißt, ich habe damals auch sehr in der ISO, also nach, im Maskenbildnerstudium war ich ja noch im Mädcheninternat. Waren ja hauptsächlich Mädchen da, die Maskenbild gemacht haben. Und dann bekam ich in der Jägerstraße in so einer Villa so ein Zimmer. Das haben dann meine Eltern besorgt, musste ja aus dem Internat raus, weil ich hatte ein Jahr zwischen diesem Maskenbildnerstudium und dem Grafikmalereistudium, musste ich ein Jahr überbrücken. Also hatte ich ja nicht mehr die Möglichkeit, da im Internat zu wohnen. Und da war ich eben in dieser Villa, noch mit Laternenanzünder. Also das ist total verrückt. Die kamen immer morgens mit dem Fahrrad gefahren und zündeten die Laternen. Und das war wirklich, also das war wie eine Kafka-Welt dort, ja. Dann hatte ich ein sehr traumatisches Erlebnis, weil sich meine Freundin, mit der ich groß geworden bin, die wie eine Schwester war, sich das Leben genommen hatte. Und danach war bei mir aber auch so, dass ich konnte dann auch nichts mehr essen. Meine Eltern haben mir immer Fresspakete geschickt und so weiter und so fort. Und da, das war irgendwie klar, ich musste aus dem raus. Ja, also ich war wirklich in so einer, ich habe wahnsinnig viel gelesen. Und es gab dann aber auch so einen Punkt, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Also das irgendwie, wie soll ich sagen, also ich habe meine Zunge als einen Fremdkörper im Mund empfunden. Also ich konnte irgendwie gerade mal noch in so einen Laden gehen und sagen, möchte Milch und möchte das, aber ich kriegte gar nicht mehr diese Zunge richtig bewegt, ja. Also das war, und dann war irgendwie noch so ein Psychologe, der mir dann irgendwie sagte, ich musste autogenes Training machen, aber das hat dann wahnsinnig schnell geholfen. Also das ist schon, aber Dresden, da gab es noch einige Episoden, die wirklich scharf sind. Also was es nur in Dresden gibt, das ist ja auch die Stadt der meisten Parapsychologen.
Und dann hat es in Dresden das richtige Kunststudium angefangen. Da sind Sie ja auch ganz schön angeeckt.
Ja, aber das war schon von vornherein. Eben eigentlich auch meine Auffassung, alles muss in der Fläche sein. Man muss die Dinge, die man sieht, in die Fläche kippen können, ne? Wie Matisse und so. Und dann hatte ich diese Professor Bonzin, die DDR wollte alles räumlich, da hinten ist das, da vorne ist das, hier ist das. Ja, Frau Schleim, aber Sie müssen doch mal gucken, das ist doch räumlich. Ich sag, mich interessiert der Raum nicht. Ich hatte immer so eine Vorstellung von einer Ästhetik, ja, also von einer flächigen Ästhetik, wo die Farben aneinander kommen und nicht dieses realistische Räumliche. Und da habe ich schon mal diese Staffelei umgeschmissen und angeeckt. Dann gab es wieder das Politische, dass die wollten, dass man für die Ausbürgerung von Biermann ist. Da dachte ich, ich unterschreibe doch nicht, dass ich für die Ausbürgerung von Biermann bin. Da war ich die Einzige in der Klasse, die das nicht unterschrieben hat. So, und damit eckte man natürlich an, klar. Also mit mehreren Sachen noch, dass ich Ausstellung gemacht habe. Die sind ja sogar in Bildmotive, haben sie gesagt, so sieht die Frau in der DDR nicht aus, weil der Kopf runterhing. Ja, ich fand aber Rodin toll und ich fand sowieso Melancholie toll. Also meine Bildthemen, Fröhlichkeit interessiert mich gar nicht. Ja, und dieser positive DDR-Mensch oder DDR-Arbeiterbild, also das wäre für mich das Letzte gewesen. Ich habe sehr viel Zeit zugebracht im Kupferstichkabinett, in den Museen, denn man kann es überhaupt nicht mit heute vergleichen. Also heute gehen die Leute auf Partys, alle Nase lang Party, Party, Party. In meiner Zeit gab es nichts. Es gab die Stille und es gab die Informationen, die man nur bekam, wenn man zu den alten Meistern ging, zu den neuen Meistern in Dresden, Albertinum und so weiter. Oder ins Kupferstichkabinett oder auch in die Kunstbibliothek. Und das habe ich eigentlich jedes Wochenende gemacht. So, und da habe ich mir meinen Stoff, und dann habe ich auch in diesen Welten gelebt. Und im Grunde genommen lebe ich da noch heute drin. Und ich merkte auch, ich habe ja auch in New York gelebt und so weiter, viele Museen gesehen und alles, viele Ausstellungen gesehen. Aber was meine innere Leitschnur ist, ich komme immer wieder auf diesen wirklichen Anfang zurück. Was mich innerlich berührt, ist, also sozusagen, diese Saat ist gesät worden, wo ich 22 war. Obwohl ich die Welt bereist habe und so viel gesehen habe, komme ich immer wieder auf dieses, ja, weil man sich da sozusagen überhaupt die Parameter fürs Leben zusammenstellt und die Koordinaten. Vielleicht ist es deshalb so, dass es so tief drin sitzt, ja. Und man hatte ja auch gar keine Wahl, man hatte ja keine Wahlmöglichkeiten, man war ja beschränkt. Ich muss mir nicht irgendwo was holen. Es ist ja genug da. Also ich möchte eigentlich 150 werden, werde ich aber nicht, weil ich viel zu viel rauche. Aber dass ich das noch irgendwie rausbringen kann, ja.
Jetzt im Angesicht der Dresdner Kunstsammlungen, die ja so bombastisch toll sind, was sind denn die Künstler und Künstlerinnen gewesen, die Sie da angezogen haben bei den alten Meistern oder im 19. Jahrhundert? Was hat Sie besonders fasziniert?
Ich fand Cranach toll, ich fand Dürer toll. Natürlich das große Gehege, was ich versucht habe auch zu finden, ne? Also wo es denn ist, habe ich da auch gefunden, sieht aber anders aus. Sowas wie Caspar David Friedrich ist eben doch mir wahrscheinlich mit am nächsten gegangen, weil es ist diese geistige Welt, die mich reingezogen hat. Es gab natürlich Ensor, dieses Gemüsestillleben, was sehr pastos war, was ich auch ganz toll fand in diesem Pastosen. Natürlich Hans von Marais, also diese, das waren aber jetzt nicht Albertinums, waren wieder das. Also dann Rembrandt, wo die eine Hand nicht, wo ich denke, oh, da hat er ja den Kubismus vorausgenommen, so ein Selbstporträt von Rembrandt. Also diese Unterschiedlichkeit, also man kann sich da so in diese unterschiedlichen Bilder reindenken. Ich weiß es immer, wenn ich davor stehe, könnte ich ganze Romane erzählen, was ich empfunden habe. Ne? Aber das waren meine Familie, also die Maler und die Bilder. Also es ist nie wieder so gekommen. Gut, ich bin als allererstes bin ich natürlich nach Holland gereist, um Van Gogh zu sehen. Und da stand ich dann vor einem Bild, was ich eben nicht kannte. Es war irgendwie ein Blumenstrauß, sehr hell. Und das vor dem Hintergrund, der nur weiß. Und das dachte ich, ist ja auch toll. Weißer Hintergrund, einfach nur weiß gemalt.
Das war aber jetzt schon nach Ihrer
Na ja, das war dann so. Ne? Aber das sind jetzt so diese Erlebnisse. Aber diese tiefgehenden Erlebnisse, die haben in Dresden stattgefunden.
Und wie kam es dann dazu, dass es Konsequenzen gab in Dresden? Also irgendwann sind Sie jetzt auch zur Musik gekommen.
Ja, wir haben ja die Türenausstellung gemacht. Wir auch als Künstlerkollegen waren befreundet mit den Schriftstellern, die nicht veröffentlichen durften. Und ich hatte dann, die Türenausstellung war, dass wir aus Abrisshäusern Türen uns besorgten. Es waren so, glaube ich, 8 oder 9 Künstler. Und im Leonardi-Museum eine Skulptur bauen aus diesen Türen. Entweder eine Tür, ich hatte 2 Türen genommen, habe die mit Draht verspannt, habe einen Kopf reingehangen, habe Gedichtfragmente auf den Boden gelegt und eine Glasscheibe, dass der Kopf wie geköpft ist und das Raum des Dichters genannt. Also für diese, im Grunde genommen sind ja die Dichter geköpft, wenn sie nicht veröffentlichen dürfen. So, andere haben eine Knasttür gemacht mit die unterschiedlichsten Dinge. Einer hat sogar Türen verbrannt und das hat dann natürlich die Stasi auf den Plan gerufen und. Und das hat dann nicht nur das, also viele dieser Geschichten haben dann zum Ausstellungsverbot auch geführt. Ne? Ich konnte noch mein Diplom zu Ende machen, weil eigentlich alle, die an dieser Ausstellung teilgenommen haben, diejenigen, die dann studiert haben, waren ja auch welche dabei, die nicht studiert haben, denen wurde nahegelegt, sich zu exmatrikulieren. In meinem Falle war es aber so, dass ich schon mit dem Diplom angefangen habe. Und da hatte die Schule natürlich Schiss, weil das wird ja immer beim Kulturministerium eingereicht. Jetzt hätte die natürlich zugeben müssen, eine von unseren Diplomantinnen, die hat jetzt Scheiße gebaut. Das wäre ja wieder auf die Schule zurückgefallen. Na, die haben sie wohl nicht richtig im Griff. Also hat man mich noch das Diplom zu Ende machen lassen können. Und dem Ralf Kehrbach, dem hat man dann nahegelegt, er soll sich bitte selber exmatrikulieren. Also der musste dann aufhören, ne? Konnte gar nicht das Diplom machen. Also die ganze DDR war im Grunde genommen vollkommen schwachsinnig in ihrem Verbotswahn. Also die haben sich selber eigentlich ihr Grab geschaufelt, ja, von Anfang an. Also ich war keine wirklich politische Künstlerin. Ich wollte Poesie, ich machte dann natürlich hier diese Inszenierung. Als dann gar nichts mehr ging, habe ich dann Selbstinszenierungen mit meinem Körper gemacht oder Performances, wo sie sagten, ja, Performance ist Müllkunst. Ich sagte, Performance ist ein erweiterter Kunstbegriff. Ja, erweiterter Kunstbegriff, sowas gibt's bei uns nicht. Ja. Das hat sich dann sehr verändert, aber in der Zeit sozusagen war es noch so. Ne? Also nach unserer Ausreise so 84, 83, 85 hat sich es auf einmal ziemlich gelockert. Aber in meiner Zeit war das noch richtig.
Also Sie hatten Ausstellungsverbot und haben Punkmusik gemacht?
Ja,
das und war, Performances, Fotografie, Film?
Genau. Aber dann wurde die Punkmusik ja auch verboten. Dann hatten wir auch ein Auftrittsverbot. Wir haben ja immer schon die Namen gewechselt. Ja, einmal hießen wir Schwarz-Weiß, einmal irgendwie von unten. Bis dann unser letztes war Piete Wurzel aus Zwitschermaschine, auch nach so einer Zeichnung von Paul Klee. Wir haben aber eine Platte produziert, die im Westen, hat der Verlag, glaube ich, 2001 hieß der, sind als erste Platte, Punkplatte der DDR im Westen erschienen. Die wird heute ziemlich hoch gehandelt, ja, ja.
Ja, ja. Und dann, wann ging es für Sie in den Westen? Ja, und wie?
Es ging ein Ausreiseantrag nach dem anderen. Und das Perfide war, dass sie mich einmal zu Weihnachten hin, nach dem dritten Antrag war das, glaube ich, haben sie mich hinbestellt mit einem Sozialversicherungsausweis. Ich glaube, es war der 23. Dezember. Und da dachte ich, ja, juhu, jetzt geht's los, weil viele sagten, wenn du den Sozialversicherungsausweis mitbringen musst, dann geht's ab in den Westen. Und dann war ich aber vorher noch zu einer Freundin nach Erfurt gefahren und habe mir für den Westen schicke Klamotten genäht an der Nähmaschine und alles. Jedenfalls sitze ich da in Berlin-Köpenick in diesem komischen Büro für Inneres. Und dann sagt die zu mir, nein, sie haben dem Staat viel zu viel Geld gekostet, sie lässt man nicht ausreisen. Dann sage ich, na, entschuldigen Sie mal, aber für was soll ich den Versicherungsausweis mitbringen? Ach, das weiß ich nicht. Das heißt, die haben so eine brutale Schikane gemacht, ja. So, und dann war es so, dass ich dann so die Schnauze voll hatte, dass ich irgendwie gedacht habe, jetzt werde ich ganz renitent. Also, und dann habe ich selber einen Termin gemacht, das war dann irgendwie am Alex, und ich habe gesagt, lasse ich mir alles nicht bieten. Dann habe ich einen Ausreiseantrag auf Familie, auf Heirat, weil man meinen Freund, den Ralf Kerbach, hat man ausreisen lassen. Wie sich hinterher herausstellte, gab es einen Maßnahmeplan, unsere Beziehung auseinanderzubringen, indem man den ausreisen lässt, mich nicht, dass man das so als Abschreckung für andere auch irgendwie dokumentiert. Und dann habe ich aber diesen Antrag gestellt der Ehezusammenführung, und der liebe Ralf Kerbach musste in West-Berlin auch ein Ehefähigkeitszeugnis bringen. Also das ist ein Wort. Also als wenn man für die Ehe nicht fähig, naja, ist schon mal verheiratet, oder wenn er verheiratet war, wäre er nicht fähig. Also er musste das bringen, wir haben diesen ganzen Schutz gemacht. Dann haben die sogar gesagt, ja, er kann dann und dann einreisen zur Hochzeit mit mir, und dann kann ich ja zu meinem Lebenspartner ausreisen. Es wurde das Restaurant bestellt, es war das Hochzeitskleid genäht. Das beste Essen, was es in der DDR gab, war eben diese Schnitzel mit dem Spiegelei. Hawaii hieß es ja, weil oben noch dieses blöde Ananas auf diesem blöden Schnitzel, auf diesem Spiegelei klebte. Also Schnitzel Hawaii mit Ananas und ein Eisbecher mit Vanille, Schoko und Eierlikör drauf. Der hatte auch noch einen Namen, weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. So, also das war schon das ganze Essen bestellt. Und dann bestellen die mich nochmal hin und sagen, den lässt man nicht einreisen. Aber laut Aktenlage habe ich herausgefunden, natürlich über die Gauk-Behörde, dass das von Dresden kam. Dass die gesagt haben, der Kerbach und die Schleime geht nicht. Also das war nicht von Berlin so geplant. So, das war der Schock. Da ging gar nichts mehr bei mir. Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich in Hungerstreik. Ich schlaf noch mal zwei Nächte drüber und habe das dem Ralf Kerbach gesagt. Also ich sag, jetzt muss irgendwie was passieren. Und da haben die irgendwie, und das Telefonat wurde abgehört, und dann musste ich in 24 Stunden raus. Die Bilder blieben da, Wohnung wurde dann irgendwann mal aufgebrochen, Frühwerk ist weg. Naja, aber wie gesagt, das war dann schon ein Schock, dass diese vielen Bilder alle weg sind, auch frühe Selbstporträts. Weil, ich meine, dieser unschuldige Blick in den Spiegel, den man mit 22 hat, da kann ich mich mit 71 jetzt nie mehr in den Spiegel gucken und habe den unschuldigen Blick. Darum tut's mir manchmal leid. Also ich hätte gerne 3, 4, 5 Sachen. Ja, oder auch ein Porträt von dieser Freundin, die sich umgebracht hat, hatte ich ja auch welche gemalt. Also es ist alles fort. Andererseits mobilisiert natürlich Verlust unglaublich Kräfte, das zu kompensieren. Na, also immer wieder was Neues zu beginnen.
Sie waren ja in Ost-Berlin gewesen und dann sind Sie nach West-Berlin gezogen. Wie war das? Wie waren so die ersten Tage?
Ja, es war toll. Also ich war die ganze Last los. Also ich war einfach total glücklich. Ja. Also es war natürlich eine andere Welt. Ich meine, ich hatte keinen Galeristen, weil ich ja keine Kunst hatte. Na, aber ich war vollkommen in der, hab keine Träne irgendwas zurückgeweint, ja. Also es war schon, und es war aber so, dass die Diplomaten der ständigen Vertretung, die ich kannte, Den einen Diplomat hatte ich angerufen, habe gesagt, ich muss in 24 Stunden die DDR verlassen. Und dann sagte der zu mir, du pass auf, ich komme in die Invalidenstraße 116, gegenüber ist die Post. Und da stehe ich mit dem Auto, komme du um 12 Uhr runter mit zwei Kisten, wir werden nicht kontrolliert. Da kannst du das Wichtigste, was dir ist, in zwei Kisten packen. Also man wusste ja auch nie, ob das Haus jetzt beschattet wird und so weiter. Und dann habe ich zwei Kisten gepackt, habe so meine Super-8-Filme gerettet, habe auch übermalte Fotografien der Körperaktion, wo jetzt Judin das Werksverzeichnis macht, aus dieser Zeit gerettet und habe dem die Kiste genommen. Und dieses West-Berlin war jetzt so, mir waren ja diese Super-8-Filme, die waren ja da, so. Ich wohnte da im Berlin-Kreuzberg und da gab es das Kino Eiszeit, es war alles so 80er Jahre, nicht Ende, Mitte 80er Jahre, diese ganze unabhängige Super-8-Filmszene. Und da kam ich auf einmal rein mit diesen Super-8-Filmen. So, und das war natürlich ganz toll und das hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, nach einem Jahr flogen wir alle nach New York und zeigten dort die Filme. Also diese Super-8-Filme waren im Grunde genommen auch meine erste Kommunikation, die ich sozusagen im Westen hatte. Also ich hatte dann irgendwann mal auch dann angefangen, natürlich ganz wenig Geld. Ich habe von 3 D-Mark am Tag gelebt mit meinem Sohn, was sich dramatisch anhört, aber schlussendlich so dramatisch gar nicht war. Also meine Mutter war ja dann irgendwie Rentnerin und die hat dann auch manchmal, konnte dann rüberfahren und hat Essen gebracht. Und
wie alt war Ihr Sohn, als Sie...
Der war 6. Ja, 6, 7. Naja, das war also, und man hat unheimlich improvisiert. Ich habe den dann immer zum Buddelkasten geschickt, dass er da Sand klaut. Dafür bekam er 10 Pfennig. Und den hatte ich mit Tuschen vermischt, die wiederum meine Mutter aus der DDR brachte. Und dann habe ich Leim und dann habe ich Riesenbilder, also da in Düsseldorf, Glaspalast, wo diese DDR da hinten ganz gut, 2,50 Meter mal 2,50 Meter, Riesentableaus so gemalt. Und dann bin ich noch zum Türken gegangen und habe von dem Kaffeesatz mir geholt, den habe ich damit auch noch vermengt. Und das Irre ist, dass dieses Riesenbild, was ja auch oft eine Rolle ist, waren ja Rollbilder, als das in Düsseldorf dort ankam, hatten die ja wie können wir denn das überhaupt? Und das hat die noch mit Kaffeesatz und mit Tusche und dann haben die das da ausgebreitet und gesagt, das ist ein Wunder, das hält ja alles. Ich glaube, das haben wir im Osten gut gelernt, alles also mit dem irgendwie was draus zu machen.
Toll. Also Sie haben dann in West-Berlin gewohnt und dann ging es aber auch bald nach New York. Oder wann kam die New Yorker Zeit?
New York war, glaube ich, 1987. Das weiß ich noch, das war der Daniele Buetti, das war mein Nachbar, ein Schweizer Künstler. Der hatte so olle, farbverschmierte Lederhosen an. Da kam der irgendwie rüber und sagt, du Conny, man kann sich für Pius One bewerben. Das ist der letzte Tag. Ich sag, ja, wie, was, ich wusste gar nicht, was das ist oder so. Ja, so ein Stipendium für New York. Komm, ich fahre jetzt da zum Senat und gebe das ab. Pack doch was zusammen. Und er sagt, hast du eine Stunde Zeit? Ja. Also war wirklich der letzte Tag. Und dann hatte ich, die ersten Bilder schon gemalt, also auch große Mäuse. Ich weiß nicht, ob Pori war, glaube ich, war noch nicht dabei, weil das entstand ja eher in New York. Genau, große Bilder auf so Dachlatten. Und dann habe ich aber die von einem Fotograf so große Ektachrome machen lassen. Und die habe ich da zusammengepackt. Und dann bin ich mit diesen farbverschmierten Lederhosen zum Senat mit ihm und gab das der Sekretärin. Und dann meinte die, sagte ich irgendwie, ja, wie viel haben sich denn da beworben? Ja, ich sage, na, da hat man doch überhaupt keine Chance. Naja, aber Sie haben es abgegeben, warten Sie doch ab. Und das war dann irgendwie alles vergessen. Und ich bekam plötzlich, ich glaube nach 1,5 Monaten, bekam ich plötzlich einen Anruf. Ich soll in die Paris-Bar kommen. Chris Dorke, der war mit in der Jury und leitete damals das Pius One. Zum Essen eingeladen mit Andreas Ginkel. Andreas Ginkel war ein Konzeptkünstler. Und der Dorke, weil Berlin, ach so, das wollte ich eigentlich noch sagen. Berlin fand Malerei total scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Die wollten nur Konzeptkunst. Und ich hatte ja den Verlust von Malerei, also wollte ich auch mit der Malerei weitermachen. So, und der Chris Dörken wahrscheinlich, der fand das eben total, die anderen waren alle dagegen und der hat sich aber durchgesetzt, die Malerei zu nehmen. Und die anderen, die mehr auf Konzept waren, wurde dann der Kompromiss gemacht, die beiden kriegen Pius One, Andreas Ginkel mit Konzept, die Schleime mit Malerei. Ja, ja. Und dann hatte und dann war ich da in New York und das war toll. Ich konnte überhaupt nicht Englisch und aber es pickt man dann so von der Straße irgendwie auf.
PS One ist ja in Queens, genau. Diese ehemalige Schule. Haben Sie dann da auch in der Nähe gewohnt? Oder?
Ich hatte in der Nähe gewohnt, auch von einem anderen Künstler, der vorher da war, was bekommen. Und dann war mir das aber irgendwie zu teuer. Und dann habe ich aber eben, wir durften es eigentlich nicht in die PS One selber auf einer Matratze auf der Erde geschlafen.
Ach.
Ja, ja, das ging wunderbar. Und dann hatte ich das Geld eingespart. Was mir die andere Bude, wo Mäuse und ganz fette Kakerlaken waren da immer drin. Also ich kam da irgendwie an mit meinen zwei Koffern in New York. Also das war schon irgendwie, und dann wurde ich irgendwie abgeholt. Und dann gab mir jemand die Schlüssel und schließt da auf. Und dann kommt irgendwie so ein Mann, wahrscheinlich war es eine Angel. Ich dachte, das ist eine Knarre, ja, ging der da schon durch den Hausflur. Ich dachte, mein Gott, wo bist du hier gelandet? Aber man... Ich bin da so ein Chamäleon. Ich nehme das sehr schnell irgendwie an und dann hieß es ja irgendwie Tompkins Square Park. Da kannst du nicht durchgehen, da sind die ganzen Drogentypen. Und dann dachte ich, wenn ich aber außen rum gehe, ist viel zu lang. Ich gehe jetzt durch und man passt sich dem an. Ich habe mir dann so eine Lederjacke oder Chicago Bull Jacket und dann bin ich tags immer zack mit. Man kriegt einen anderen Schritt in New York drauf. Also ich bin irgendwie da, bin dann auch nachts da durchgegangen. Mir ist gar nichts passiert. Also ich fand New York ist schon toll. Also.
Und wie kamen Sie dann drauf? Ich sehe ja hier auch eins, hier im Atelier, dieses fantastische, riesige Hochformat von einem Lauch. Diese Bilder sind in New York entstanden.
Ich bin mir da nicht sicher, ob ich sogar schon in Berlin damit war. Ich konnte nicht gut kochen und mein Sohn bekam immer irgendwie Porree gekocht. Aber habe ich schon vor PS One ein paar Lauchdinger, aber dann waren es nur drei. Und da habe ich richtig an die 30 großen Bilder gemalt. Weil es war, mein Ding war, dass ich ja mit von Queens aus vom Fenster aus den Blick auf die Skyline hatte, das heißt diese Betondinger, Zwillingstürme, all das war noch da. Und ich dachte so, ich male mir jetzt meine eigenen Stelen dahin, die eben nicht aus Beton sind, sondern die organisch sind.
Sie haben davon erzählt, als wir uns in der Ausstellung bei Jürg Judin gesehen haben. Das war ja kürzlich eine ganz tolle Ausstellung, teilweise Petersburger Hängung, ihre riesigen Formate. Und dort war ich überrascht, Dennis Hopper auf einem Porträt von Ihnen zu sehen. Und als ich Sie darauf angesprochen habe, haben Sie gesagt, dass auch Dennis Hopper einen Lauch
gekauft hat. Ja, aber einen kleinen. Mir ist es so, dass der Aschenbach-Galerie Amsterdam, der war auf einer Messe, war Köln oder Frankfurt am Main, ewig schon zurück. Und da ist der Dennis Hopper an den Stand gekommen und hat einen kleinen, aber nicht einen großen, kleinen Lauch.
Toll, in was für Sammlungen Gemüse kommt.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja, ich habe aber viel davon noch auch da. Und ich bin ja auch so, dass ich wie eine Klucke auf meinen Bildern sitze gerne, wo ich denke, das will ich jetzt auch nicht verzetteln. Also einige sind natürlich, also von den Porris sind wahnsinnig viel weggegangen nach Japan. Das war schon in New York war es so, das war mein damaliger Galerist, der jetzt Schloss Scharfenberg hat, Aschenbach-Galerie Amsterdam, Leo Lippold. Und da sage ich, jetzt müssen wir einen Rücktransport machen. Ja, was will ich denn mit diesem Schrott, sagte der, mit diesen Gemüsebildern. Aber der hatte einen jungen Assistenten, der mich in New York auch besuchen kam, der das toll fand. Der hat gesagt, du, die Bilder sind doch gut. Nee, die hat das auf so Dachlatten gemalt und das muss dann gerahmt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurde tatsächlich ein Transport gemacht und dann kam ein japanischer Galerist und der kaufte 10 von diesen Dingern in Japan, also 10 von dem Art. Und dann hieß es auf einmal, ach, deine Porris, die sind toll. Und da sage ich, also Leo, was ist das für ein Schwachsinn? Du hast gesagt, was will ich mit dem Mist? Und wäre der junge Assistent da nicht gewesen, hätte ich gar nicht gewusst, wie ich die Bilder über den Teich kriege, ja.
In Japan steht der Lauch ja für Wohlstand. Vielleicht war deshalb genau dieses Motiv so beliebt bei den japanischen Sammlerinnen und Sammlern.
Aber das ist irre, dass der Lauch in Japan für Reichtum steht. Bei mir hat er für Armut gestanden, weil ich kein Geld hatte, meinen Sohn mal zum Essen einzuladen und nur immer dieses Lauchzeug gekocht habe. Ja.
War Ihr Sohn dann auch mit in New York?
Der kam, also der ging ja zur Schule und meine Mutter hat gesagt, du gehst nicht nach New York, also nicht mit dem Kind. Die ist in meine Wohnung in die Rembrandtstraße gezogen und hat auf ihn aufgepasst. Und ich habe aber durchgesetzt in der Schule, dass der anderthalb Monate zu mir nach New York kann. Und der Lehrer hat gesagt, er ist damit einverstanden, weil das den Jungen, das finde ich toll, weiterbringt. Und dann war er in New York und es war herrlich so. Ein Kollege hat ihm Englisch beigebracht, wir sind in die Kinos gegangen, der eine hat irgendwie mit kleinen Autos mit ihm gespielt, also das war schon, war er dann da, das war toll.
Und dann sind Sie wieder zurück nach West-Berlin gegangen?
Genau, und dann ging die Mauer auf, ne?
Ich denke mal, der bekannteste Spitzel der DDR war wahrscheinlich Sascha Anderson und der war ein Freund von Ihnen. Wann kam diese unsägliche Geschichte mit dem Sascha Anderson?
Naja, das war eigentlich, bekam ich sogar schon in Pius Bonn den Anruf, in eurem Freundeskreis gibt's eine Wanze, aber keiner wusste, wer es ist. So, also da ist irgendjemand, der rumgeplaudert hat, in dem engen Freundeskreis, ja, so. Und ich kam mir selber vor wie eine Schallplatte, weil ich immer das Gleiche erzählen musste. Und ich meine, ich hatte eine ganz andere Erfahrung gemacht. Genau, und dann kam das plötzlich raus, der ist, und dann habe ich gedacht, jetzt müsste ich, das geht so gegen die Ehre, weil wir waren ganz dicke Freunde. Also es war nie mein Geliebter. Ich war mit dem Ralf Kerbach zusammen und das war der Dritte mit im Bunde. Ne? Also wir waren wie so eine Dreier-Crew. Und es war so schlimm, dass ich irgendwie dachte, du fährst jetzt zum Bahnhof Zoo und kaufst dir eine Waffe und bringst den um. Das war mein allererster Impuls. Und ich weiß auch noch, dass ich mit dem Auto gefahren bin. Und dann bin ich auf halber Strecke umgedreht, habe einen U-Turn gemacht, habe gedacht, ich bin ja nicht bekloppt. Es war wie so eine Sache der Ehre für mich. Also das kann nicht wahr sein. Ich kann inzwischen wieder mit ihm reden, also auch der Schloss Scharfenberg hat, feierte Geburtstag, da war er da, da hatten wir ein Kamingespräch und ich meine, ich bin auch katholisch erzogen, wobei ich nicht in die Kirche gehe, aber jemand verzeihen können und hat sehr lange gedauert, aber er hat sich bei mir auch entschuldigt, schriftlich und so weiter, nur ist auch mal wieder gut. Denn wenn man viel weitergeht in der Analyse, warum das überhaupt dazu gekommen ist, da machen sich ja noch ganz andere Dinge auf, die ja viel komplexer und komplizierter sind. Wo er, weiß ich was, die Mutter Karriere macht, er ins Heim abgeschoben und sowas. Man weiß, dass die Diktatoren oft die Heimkinder nehmen und die dann frequentieren für Geheimdienste und so weiter. Also, das ist wirklich eine tiefenpsychologische Geschichte, die braucht ganz viel. Bei mir hat es Jahre gedauert. Also ich habe, auch wenn ich ihn gesehen habe, die Straßenseite gewechselt. Ne? So, also. Aber dann irgendwann war dieser Punkt, als dann eben auch eine Entschuldigung kam, es wurde auch wahnsinnig viel aufgebauscht. Ne? Also es wurde auch so, der eine hat gesagt, er hätte wegen ihm im Knast gesessen. Ja, der war einen Tag mal. Aber gut, ja, ist eine gespaltene Persönlichkeit, ne? Er ist eine ganz gespaltene Persönlichkeit. Ja, aber davon gibt's genug.
Ne? Ja.
Also davon gibt's genug.
Ja. Und dann sind Sie wieder von West-Berlin wieder nach Ost-Berlin gezogen irgendwann, weil jetzt haben Sie ja auch wieder in Prenzlauer Berg.
Genau, genau. Na, ich hatte dann Stipendium im Kreuzchensteig, dieses ehemalige Breker-Atelier vom Senat. Da war ich 3 Jahre, das war wunderbar. Und dann sagte auch wieder diese Nachbarn sind immer gut, die Ateliernachbarn. Dann sagte der, du, hier gibt's irgendwie eine Ausschreibung für die Knagstraße vom BBK und guck dir das doch an, Dachgeschoss, Knagstraße, und dann bin ich dahin. Da dachte ich, oh, das war gerade frisch ausgebaut, ist das ordentlich, ist das alles sauber hier, eine Dachterrasse, Blick auf den Wasserturm, ist das toll, aber es hatte ja nur, also insgesamt 100 Quadratmeter, aber die Dachterrasse mit 20 fällt weg, also hat man ja nur noch 80 Quadratmeter, und ich hatte eine Wohnung von 130 plus das Atelier, nochmal von 50, 180, also minus 100. Aber weil auf einmal so dieses weiße, saubere, Rembrandtstraße hatte auch noch Ofenheizung, oh, da war ja nochmal eine richtige Heizung drin in der Knagstraße, alle toll, alle schick. Und dann habe ich mich beworben und hab's gekriegt. Und dann hieß es radikal ausmisten. Da bin ich in die Rembrandtstraße und habe ich viele von meinen Installationen, also ich habe alle zerscheppert. Also teilweise grätschte mir mein Sohn noch dazwischen, der dann irgendwie eine Zeichnung rausfischte. Nee, Mama, die nicht wegschmeißen. Und Es gab so einen Wandschrank unter der Heizung, habe ich gedacht, den habe ich jetzt ein halbes Jahr nicht aufgemacht. Das heißt, was da drin ist, hat mich ja scheinbar nicht interessiert. Da habe ich gar nicht hingekommen. Sag, räumen Sie das alles weg, alles weg. Da war dann eine tolle Aktentasche dabei, die ich mir gekauft hatte. Da dachte ich, wenn ich jetzt aber anfange, diese Teil und diese Teil irgendwie an Freunde, wäre ich ja nie fertig. Also da war ich wahnsinnig radikal am Entmisten und manche Bilder passten dann natürlich nicht rein in diese Knackstraße. Habe ich mir noch eine andere Tür einbauen lassen, die irgendwie 2 Meter hoch ist, so eine Stahltür. Ja, bis ich dann aber mitkriegte, diese Riesenbilder, die passten natürlich nicht ums Eck. Also ich hätte mir die Tür versparen können. Ne? Und da habe ich dann aber eben noch ein Lager angemietet. So, und dann war ich wieder im Prenzlauer Berg, der ja aber noch am Anfang so ein bisschen ostoid war. Aber nachdem sozusagen die süddeutsche Welle rüberschwappte und die Einrichtungsläden überall waren, überall die Dachgeschosse, dann ging es los. Ne? Dann war es ja wirklich nicht mehr Berlin, dann war es ja wirklich irgendwie Westdeutschland, ne? Was dort kreucht ab. Und Doppelkinderwagen, habe auch mal Listen geführt mit den vielen Doppelkinderwagen. Und es ist sehr unsexy. Also zu meiner Zeit war Prenzlauer Berg, war das einfach irgendwie sexy. Ich sehe da überhaupt keinen, ich meine, es sind alles junge Leute. Man geht auf den Berg, man geht abends da lang über den Markt. Ich sehe nicht einmal ein Pärchen, was sich küsst. Nichts. Die schieben nur ihre Wagen, die reden nur, was sie kaufen beim Markt und wen sie einladen. Also ich sehe gar nichts. Ich finde sowieso, dass die Welt so extrem unerotisch geworden ist, ja. Weil sie ist so unerotisch geworden, weil sich jeder erklärt. Alle sind in der Erklärung. Der Osten war viel spröder dahingehend, ja. War also das ist, jeder erklärt sich, was er vorhat, was er tut. Alles ist, das entzaubert alles, ja.
War die DDR sexier?
Ja, in jedem Falle. Also die Frauen waren ja auch viel selbstbewusster. Also wenn uns ein Mann nicht gefiel, haben wir uns einen Nächsten genommen. Und wenn wir Kinder bekamen, wollten wir nicht den unbedingt heiraten, weil wir dachten, gibt es vielleicht noch einen besseren für unser Kind. Da ging es ja auch nicht um Familie. Da gab es ja auch nicht, da gab es keine Erbegeneration, die Geld verwalten wollen. Geld verwalten macht ja auch unsexy. Das ist ja Bürokratiearbeit, das ist ja alles fürchterlich. Nein. Da, wo nichts ist, hat man dann den Körper, mit dem man was macht, ja. So, also, und man hat natürlich auch die Sehnsucht nach Bewegung. Aber die Bewegung können wir ja nur nach Tschechien reisen und dahin. Also hat man die Bewegung ins Bett verlagert. Also, man hatte wahnsinnig viel Sex in der DDR. Und wenn ich mich jetzt frage, ja, die Männer, die ich alle schon hatte, da sind ganz wenig Westmänner dabei, weil die Westmänner wollten dann mit mir diskutieren über was, die wollten sich mit mir unterhalten, die waren auch ganz schnell beleidigt. Dann finde ich Macho-Männer toll, ja, aber die dürfen nicht Macho sein. Also auch beim Tango-Tanzen habe ich auch einen gehabt, der, ich sag, der muss mich schon führen. Ich fange an. Das waren jetzt vor 14 Tagen meine ersten Schritte. So, ja, er hätte aber Hemmung, weil er mal einen Korb gekriegt hat. Dann sage ich, dann ist er aber der Falsche für mich. Dann hat mich ein anderer aufgefordert, so ein Business-Typ. Und dann sage ich zu ihm, ruhig den Macho raushängen lassen. Und da sagt er zu mir, kein Problem. Und mit dem habe ich grandios getanzt. Also die Ostmänner, die haben auch Ansagen gemacht. Ja. Und die Frauen haben auch Ansagen gemacht. Und da gab es auch viel Zoff. Also was hat man sich mit den Männern, mit denen man zusammen war, auch geprügelt mitunter. Ja. Also nee, das war im Osten, war viel freier. Ne?
Sie leben das ja jetzt hier. Wir sagen nicht, wo wir sind, in Ihrem Atelier in Brandenburg, aber es ist ein riesiges Atelier mit hohen Decken und mitten auf dem Land. Das heißt, hier ist ja direkt nicht Sichtbarkeit. Also man würde jetzt nicht vermuten, dass man hier ein Künstleratelier findet in dieser Straße. Ist das für Sie die Einsamkeit hier, ist das wichtig fürs Kunstschaffen?
Ja, in jedem Fall. Also am Anfang haben ja viele gesagt, wie hältst du das hier aus? Auch wenn November ist, wirst du nicht depressiv. Und da sage ich, eigentlich ist der November der beste Monat zum Malen überhaupt. Aber ich habe immer, ich weiß nicht, und das würde ich heute auch nicht wissen, wenn ich die Berliner Wohnung nicht hätte. Ich habe immer diesen Fluchtpunkt. Also ich hätte immer die Möglichkeit, ich kann nach Berlin, ich habe auch Freunde, Freundeskreis und kann immer wieder dorthin, wo der Bär boomt, könnte ich zurück. Aber ich bin, wenn es hochkommt, da 2 Monate im Jahr, wenn es hochkommt, ja. So, also ich brauche total die Einsamkeit, weil ich eigentlich so einen wahnsinnigen Gestaltungswillen habe und immer wieder was Neues aufmache, ja. Also ich kann wahnsinnig gut mit, aber es ist ja vielleicht auch die Kindheit gewesen, Einzelkind, Kinderzimmer. Also ich kann ganz mit mir, ich könnte nie in einer Ehe existieren, wo irgendwie ein Mann nach Hause kommt. Also das war nie in meiner Vorstellung. Ich habe gesehen, meine Eltern waren in einer Ehe und war ja auch, die Ehe war okay. Aber im Grunde genommen war das für mich so etwas, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Also von Anfang an nicht. Ne? Freund, ja, 3 Straßen weiter, kann gern zum Schlafen kommen, 2-mal in der Woche oder wie auch immer. Aber ich lebe in meiner eigenen, ich brauche meine eigene Welt, ja. Oder Freund mit Nachbarwohnung. Aber ich bin ja auch jemand, der unheimlich eloquent und viel redet. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der Stadt wäre, ich wäre ja permanent kaputt von mir selber. Ne? Also so, und hier, ich bin ja, meine beste Therapeutin bin ich ja selber. Ne? Also um runterzukommen, um ans Wesentliche zu gehen, brauche ich irgendwie diese Ruhe, ne?
Sie leben ja hier abgeschieden, immer mit der Möglichkeit nach Berlin, sich wieder in die Gesellschaft zu stürzen. Aber das muss wahrscheinlich auch sich ganz gut anfühlen, weil Sie ja auch gerade in letzter Zeit so große Preise bekommen haben. Also wenn man Anerkennung hat als Künstlerin, das ist sicher was anderes, sich dann zurückzuziehen mit dieser Anerkennung, als wenn man, sagen wir mal, denkt, die Welt würde
ja,
sich nicht kümmern.
Ja, ja, aber es ist, als ich hierher gekommen bin, war nicht viel mit Anerkennung. Ich verstehe auch nicht, warum das jetzt auf einmal so viel ist, ja. Also gut, ich wurde 70, da hat Dresden, Albertinum, Städtische Galerie was gemacht, dann gab es noch in der Polder eine große Retrospektive. Jetzt ist es der Brandenburger Kulturpreis, aber ich glaube, ich bin gar niemand, der in der ganzen Kunstblase in dieser Szene drin ist. Ne? Das war ich eigentlich noch nie. Und dadurch bin ich auch ziemlich durch das Sieb gefallen. Ne? Also ich glaube, dass es für mich gar nicht groß eine Wahrnehmung gab. Ne? Also so vereinzelt schon. Aber das hat jetzt noch mal, finde ich, so einen Schwung gekriegt. Eher in gut berlinische Galerie. Damit ging es eigentlich los. Aber es gibt ja zum Beispiel gar nicht große, was andere Künstler, die viel jünger sind als ich und wie sie, die haben ja große Museumsausstellungen sonst wo in Essen und da und hier und dort. Das als Einzelausstellung gab es ja bei mir gar nicht. Also das war ja berlinische Galerie. Das gab es mal in Dänemark, auch in unterschiedlichen Museen. Aber damit kann ich jetzt keine großen Medaillen gewinnen, also mit großen Einzelausstellungen, die ich hatte. Das kommt, rückt eher so, finde ich aber auch gut so, weil ja, ich habe immer dieses Gefühl gehabt, bei mir dauert das irgendwie alles lange. Also weil ich auch nicht richtig verstanden werde. Also im tiefsten Inneren bin ich ja eigentlich so Romantikerin, Melancholikerin, ja, wer will das? In Zeiten des postmodernen Diskurs, wer will da sich mit Bildern und die Bilder sehen ja auch immer in der Abbildung komplett anders aus als im Original. Das ist also auch nochmal ein Riesenproblem bei mir, dass die ja sehr körperlich, sehr haptisch gemalt sind. Auch. Aber in der Abbildung, weil sie ja Motive haben, wirkt es auf einmal, man sieht die Brüche nicht. Man sieht sozusagen dieses Raffe, was ich habe, das sieht man einfach gar nicht, ja. Und wenn man sie nicht im Original sieht. Und ich glaube, das ist mir natürlich über die Jahre auch so ein bisschen so zum Verhängnis geworden. Aber nichtsdestotrotz, jetzt passiert natürlich viel. Aber eigentlich, wenn man jetzt so fragt, willst du jetzt noch mehr Ausstellungen haben, würde ich sagen, nee, eigentlich will ich mehr Zeit haben zu malen. Also ich bin gar nicht so scharf auf, also wie andere, die da sagen, oh, jetzt habe ich eine Ausstellung im White Cube, ich muss jetzt noch Bilder malen, könnte ich nie. Also ich könnte nie Bilder für eine Ausstellung malen, ne? Geht bei mir gar nicht. Also ich bin sehr froh, wenn das weniger ist, weil ich ja mit mir so viel anfangen kann. Ne? Weil das strengt mich schon auch an, also ich hänge ja keine Ausstellung oder sowas, das machen immer andere. Ich sage immer, wenn eben ein Bild das Atelier verlässt, ist es auch wie ein Kind, was aus dem Haus geht. Und dann soll man dem auch nicht mehr viel reinreden. Also dann können andere machen. Ich hatte erst mit der Petersburger Hängung bei Judin, dachte ich, na, ob das gut geht. Und dann war ich so angenehm überrascht, weil ich auf einmal diese groß-kleinen Bilder und auch die Riesenbilder sah. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass bei mir sowas ist, dass da sehr verträumte Bilder sind und dann wieder sehr, auch so eine radikalen, weiß ich was, wo der Aal aus dem Mund rauskommt, die schreit. Und dann merke ich, das sind die Pole, in denen ich mich bewege. Dieses sehr poetische und dann in der Malerei, was manchmal mehr Härte hat. Aber ich habe, was bei mir fehlt, ist sozusagen so dieses Zwischen, was dazwischen ist. Das fehlt sowieso in meinem Leben komplett. Ja, also das, ich bewege und das ist zwischen diesen Antipoden eher der Poesie und der Härte. Da bewege ich mich und ich habe also nichts Moderates oder da fehlt bei mir was. Ja. Hat der liebe Gott vergessen.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie gerne reisen?
Oh, ich würde natürlich gerne zu Alfred Kubin. Dieses Buch, was ich früher mal gelesen habe, Die andere Seite, 1909 erschienen, und würde mir von ihm eine Signatur geben lassen. Ich würde aber auch gerne in die Gleichzeitigkeit reisen. Und das eine schließt aber das andere aus. Also wenn ich in die Gleichzeitigkeit reise, dann werde ich den Kubin ja nicht treffen können, weil ich ja in der Gleichzeitigkeit bin von allem. Ist ja alles da, wie es ist.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Vogel finde ich gut, Elefant finde ich gut, weil ich die sehr liebe, weil sie sehr klug sind und ein langes Gedächtnis haben. Ich könnte mir aber auch einen Käfer vorstellen, weil die Welt um mich herum noch größer wäre.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Gar keins. Außer hier an meinem Klavier ohne Noten.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ist Azurblau und ein Grün. Also Grüntöne gemischt Azurblau brauche ich immer, um die Akzente und die Lichter zu setzen. Bei mir ist viel Grün und Blau und Azurblau.
Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
Die ewige Suche nach Räumen. Ich bekomme einen wirklich immer wiederkehrend einen Schlüssel in die Hand von einem Vermieter, gehe in ein Haus, Hinterhof, das ist noch wie DDR, dunkel, also ist noch nicht saniert, gehe circa in den dritten Stock, schließe auf, soll mir die Wohnung angucken, schließe auf. Die rechte Seite, da gibt's keine Fenster, ist ein langer Gang und alle Räume gehen nach links ab. Und ich suche aber ein Atelier. Ich bin immer nach der Suche nach einem Raum, in dem ich malen kann. Und dann ist links ein Raum, der sieht toll aus, weil der rote Polster an der Wand hat, drumrum. Denke ich, ja, da kann ich aber nicht die Bilder aufhängen, andere Räume sind zu klein. Plötzlich komme ich aber in ein Bad, was auch ganz am Ende ist. Und das Bad hat eine gigantische Nierenbadewanne, so wie Jugendstil. Denke ich, das wäre, wenn ich die demontiere, der Raum, in dem ich malen könnte. Und dann entdecke ich unten, aber unten wie so eine Katzenklappe. Aber die ist ein bisschen größer. Und ich denke, was ist denn das? Und mache die so auf und kann aber nur fühlen, weil das ja dunkel ist. Und dann geht es irgendwie wie eine Treppe, entweder runter oder hoch. Und ich taste mich da durch und drücke eine Tür auf. Und auf einmal bin ich in einer Wiener Kathedrale, wie die Zitronenpresse in Dresden, da bei einer Kunsthochschule. Eine riesen Glaskuppel, wo Tauben fliegen. Und denke, wow, das ist mein Atelier. Dann gehe ich raus und sehe, dass man das von außen nicht sieht. Das bedeutet, dass der Vermieter gar nicht weiß, dass es diese Kuppel gibt, dass es diesen gigantischen Raum einer Kathedrale gibt, in dem ich malen kann. Und dann sage ich zu dem Vermieter, ich nehme die Wohnung und dann wache ich in der Regel auf. Und die ist aber wirklich, und da gibt's aber manchmal nach diesem, also ein anderer Traum ist so, dass nach diesem, mit der Nierenbadewanne ist dann nochmal ein Raum, nochmal, aber immer wieder lande ich in diesem Kuppelraum.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nein, habe ich gar nicht. Habe ich früher gemacht, Monteverdi und Schostakowitsch. Früher in der DDR habe ich es gehört, heute nicht mehr.
Zu welchem Thema würden Sie sich mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Zwielicht.
Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Also, immer wieder von vorn anfangen, immer wieder irgendwas Neues. Ich werde jetzt Tango lernen. Hab schon die ersten Schritte gemacht. Also eigentlich, und sich natürlich auch in Demut üben, das finde ich, wäre auch mal an der Zeit, dieses sich immer wieder zu neuen Ufern aufmachen.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke.
Die Volkswagen Group fördert Kulturprojekte im In- und Ausland. Interessierte haben zum Beispiel mit Volkswagen Group Art for All jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin, wo bis 6. Oktober die Ausstellung Andy Warhol Velvet Rage and Beauty gezeigt wird.